Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Stefan Dross. Stefan ist Experte für Digitalisierung und Datenschutz in Steuerkanzleien. Stefan, schön, dass du da bist.
Schönen guten Morgen. Hallo Daniel.
Wir haben uns ja schon bei einigen Projekten auch in der Contax kennengelernt und die sind immer alle gut gelaufen, habe ich gehört. Und da bin ich jetzt froh, dass ich einen Experten bei uns habe, der auch Fachkenntnisse hat.
Ja, da freue ich mich doch, dass das überhaupt bei dir angekommen ist. Perfekt, wunderbar.
Für heute haben wir gesagt, wir nehmen erstmal das Thema Datenschutz. Finde ich übrigens auch ein sehr spannendes Thema. Immer wenn das aufkommt und mein Kollege spricht, sagen die, ja klar, habe ich. Aber es ist ja irgendwie so ein lästiges Randthema. Wie bist du denn dahin gekommen, dass du Datenschutz in Steuerkanzleien machen möchtest?
Du, das war eigentlich ein absoluter Zufall. Es mag so im Jahr 2005, 2006 gewesen sein. Da hatte ich mich dann selbstständig gemacht. Und einer meiner ersten Kunden, ein Steuerberater, sprach mich an, Herr Dross, können Sie Datenschutz? Und ich sagte so, nö. Und er meinte, ist egal, kann man alles lernen. Also war noch einer der alten Sorte unter den Steuerberatergenerationen und ergo habe ich es dann gelernt. Und das, was damals noch als kleines Grundrauschen über die ersten Jahre lief, ist inzwischen heute ein fettes Standbein eigentlich geworden. Da betreuen wir so um die 160, 170 Kunden. Ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, die aktuellen. Und davon so um die 130 Kanzleien im Bereich Datenschutz bundesweit.
Wer braucht denn überhaupt einen Datenschützer? Also ich frage mal so aus meiner eigenen Erfahrung, als ich angefangen habe vor einigen Jahrzehnten, war das Thema Datenschutz natürlich auch schon da und da haben wir immer gesagt, ja klar, wir schicken ja keine Daten an irgendwen Fremdes. Damit war das Thema eigentlich erledigt in dem Moment. Heute ist das ja wieder ganz anders. In der Zwischenzeit haben wir immer mal gesagt, naja, wer klaut denn Daten bei einem kleinen Steuerberater? Da standen wir so ein bisschen auf dem Standpunkt, naja, wir werden ja eh nicht gehackt. Man muss aber leider sagen, dass die Wirklichkeit heute anders aussieht und auch kleinere Kanzleien Angriffen von Hackern ausgesetzt sind. Aber jetzt habe ich mal ein bisschen unsere Geschichte erzählt. Erzähl du doch mal, wie das bei dir war.
Ja, also erstmal dieses wer braucht denn überhaupt einen Steuerberater, sehe ich ein bisschen differenziert. Weil tatsächlich ist es so, dass meiner Meinung nach jeder einen Datenschutzbeauftragten braucht, also jede Kanzlei, sei es auch nur, wenn ich als One-Man-Show völlig alleine arbeite, als Steuerberater, muss ich ja nichtsdestotrotz alle Grundlagen und alle Aufgaben seitens der DSGVO, muss ich die ja irgendwie realisieren. Dann kann ich entweder sagen, ja, ich nehme jetzt einen externen dazu, oder ich bilde das irgendwie intern ab, weil ich mich selber um den Datenschutz kümmere. Da könnte ich theoretisch auch als Kanzleileitung einen Mitarbeiter benennen, hat immer Vor- und Nachteile meiner Meinung nach. Und die andere Seite ist aber die, was sagt der Gesetzgeber? Wann braucht man einen Datenschutzbeauftragten? Und das ist tatsächlich geregelt ab 20 Köpfe. Ich sage bewusst Köpfe, weil da zählt jeder zu, jede Kanzleileitung, jeder Praktikant, der ständig mit der Verarbeitung personenbezogener Daten betraut ist, zählt dann unter diese Kopfregel. Und da sprechen wir von einer Grenze 20 Köpfe. Unabhängig ob Teilzeit oder Vollzeit, so ist es gesetzlich geregelt, dass dann die Kanzlei einen Datenschutzbeauftragten benennen muss.
Waren das denn schon immer 20 Personen oder ist das jetzt eine neue Regelung?
Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das mal erneuert wurde, aber jetzt schon etliche Jahre. Früher war die Kopfregel bei 10 angesiedelt. Also diese Grenze, die hat man dann hochgesetzt auf 20 Köpfe mal irgendwann vor Jahren. Aber frag mich jetzt nicht, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wann das war. Es ist schon so für mich automatisch, dass wir von 20 Köpfen sprechen.
Ja, ich glaube, ich muss mal nachfragen, ob ich es richtig verstanden habe. Das heißt, wenn ich jetzt 20 Personen habe, komme ich über den Datenschützer gar nicht mehr drum herum. Das heißt, ich brauche den auf jeden Fall. Und darunter habe ich ein Wahlrecht, ob ich einen externen beauftrage oder ob ich einen Mitarbeiter beauftrage.
Na, das ist nicht ganz richtig. Da muss ich leicht korrigieren. Und zwar hast du eigentlich immer ein Wahlrecht, unabhängig von der 20-Kopf-Regel. Also wenn du jetzt eine Kanzlei bist mit mehr als 20 Köpfen, kannst du genauso gut das intern abbilden. Das geht nur darum, dass der benannt wird, dass er offiziell benannt wird, entweder intern, entweder bei der internen Vergabe oder auch ein externer, wie ich das zum Beispiel in den Kanzleien mache und bin. Du musst es dann halt richtig wirklich offiziell bei der jeweiligen Aufsichtsbehörde, Datenschutzaufsichtsbehörde melden. Und diese Meldepflicht, die entfällt eben bei unter 20 Köpfen.
Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden, ist schon spannend. Aber ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, wenn ich jetzt meine Mitarbeiter frage, wen von euch darf ich denn melden? Dann würde ich denken, oh Gott, also die Verantwortung möchte ich ja gar nicht übernehmen.
Ja klar, da ducken sich viele weg und darüber hinaus kommt es natürlich auch immer zu gewissen Ressentiments. Erstmal wissen, weiß der in Anführungsstrichen normale Mitarbeiter erstmal gar nicht damit anzufangen, was kommt auf ihn zu. Der hat vielleicht mal nur die Assoziation wahrgenommen, dass das was Lästiges ist, dass das was Blödes ist, etwas, was zusätzlich an Arbeit auf ihn zukommt. Und deswegen ducken sich da bei der internen Vergabe da auch schon mal gerne die Mitarbeiter weg, wenn sie eben nicht bestimmt werden von der Kanzleileitung, was wir auch mal öfters schon rausgehört haben, klar.
Ich stelle mir das ja nicht ganz leicht vor. Das ist ein komplett neues Tätigkeitsfeld. Da ist bei den Mitarbeitern oft Sorge, also die wollen ja ihren Job gut machen, aber dann ist ja die Sorge da, dass sie vielleicht irgendwas vergessen. Wir hatten vor einer Zeit auch einen Fall, wo uns auch die Frage war, ist das jetzt ein Datenschutzfall oder nicht? Da hat unser Anwalt das geprüft und hat gesagt, nee, in eurem Fall, das ist keine Datenschutzverletzung, das müsst ihr nicht melden. Aber da ist man natürlich schon ein bisschen besorgt, ich sage mal, nicht mehr so in Sorge, wenn man jemanden hat, den man fragen kann, sonst ist man mit den Problemen alleine da.
Ja, ja, das ist so. Und dazu kommt natürlich, dass auch der Datenschutzbeauftragte, auch wenn er intern oder vielleicht sogar gerade wenn er intern ernannt wurde, auch permanent ausgebildet werden muss. Also es gibt immer so, Vorteile sind bei der internen Benennung in meinen Augen, der Mitarbeiter, der kennt natürlich eure Kanzleiprozesse in der Regel einigermaßen in- und auswendig, die kennt er, der weiß auch genau, was passiert hier in meiner Kanzlei möglicherweise an Datenpannen. Der Externe, der ist ja immer ein Stück weit entfernt, der hat wiederum den Vorteil, der hört wahnsinnig viel auch aus anderen Kanzleien und so bringt er sein gesammeltes Wissen natürlich mit dann in die Kanzlei zu seinem Kunden. Der holt ein festes Konzept aus der Schublade, der bildet sich permanent weiter und ja, so muss man selber entscheiden, denke ich, so als Kanzleileitung, gehe ich den internen Weg oder bilde ich es mit einem externen ab?
Ich stelle mir das immer so vor, wir Steuerberater sind ja eh immer sehr verschwiegen und darauf bedacht, dass das auf gar keinen Fall irgendwie Daten falsch irgendwo hinschicken oder dass man auf unser System zugreifen kann. Also wir sind ja schon sehr geschult. Das Problem ist natürlich immer nur, je sicherer ich Systeme mache, desto mehr Barrieren sind daher drin. Und irgendwann fängt das an, dass jede Mail zu verschicken auf einmal ein riesen Buhai wird, dass man überlegt, naja, das war jetzt vielleicht zu viel Datenschutz, wir fahren wieder eine Stufe zurück. Kann ich mich denn dadurch schützen, dass ich jetzt einen externen Datenschützer beauftrage und sagen, ich habe ja da jemanden? Das heißt, wenn jetzt mal was passiert, stehe ich ja gar nicht mehr in der Verantwortung, sondern ich rufe den an und dann ist das Problem nicht mehr bei mir.
Also ist tatsächlich so, der externe Datenschutzbeauftragte, der steht immer irgendwo immer mit in der Haftung. Und der versucht natürlich im Vorfeld schon Dinge zu lokalisieren oder auf Dinge hinzuweisen, wo es möglicherweise zu einer Datenschutzpanne auch kommen könnte. Das heißt, der wirkt mit geschultem Auge einfach auf gewisse Dinge einfach hin. Das ist manchmal tappe ich mich selber dabei, wenn ich nicht als Datenschutzbeauftragter in eine Kanzlei komme und nehmen wir mal an, ich mache jetzt so wie letzte Woche einen Digi-Check in der Kanzlei, dann fällt mir schon im Reinkommen irgendwas auf, weil ich da schon mit einer gewissen Datenschutzbrille gucke. Und sei es auch nur, was weiß ich, so manche haben ja so ein digitales Stempelsystem, was da an der Türe hängt. Solche Dinge, die fallen mir einfach auf. Oder eine Videokamera vielleicht mal, die irgendwo aufgehangen ist. Ne? Videoüberwachung, die dann gemacht wird. Also man läuft einfach mit geschultem Auge auch irgendwo rum, selbst wenn das gerade in dem Moment gar nicht die Aufgabenstellung ist.
Das heißt, für mich hätte ich ein ganz tolles Zwischenfazit. Das heißt, für die Kollegen, die sagen, pass auf, ich will ja gar nichts falsch machen, ich probiere alles richtig zu machen, habe aber so ein bisschen Sorge im Hinterkopf, auch mir passiert vielleicht mal ein Fehlerchen, weil ich es auch nicht wusste, die könnte ich dann einfach beauftragen und sagen, okay, ich zahle dir eine kleine Jahresgebühr, so eine Art Schutzgebühr und damit bin ich eigentlich aus allem raus und das Thema ist für mich ohne viel Arbeit erledigt.
Jein, jein. Das wäre schön. Also es ist tatsächlich so, der Externe, der braucht auch immer einen internen Ansprechpartner. Das heißt, also ich kann ja nur mal jetzt davon erzählen, wie wir es in der Regel machen. Eine Kanzlei in der Größenordnung, sagen wir jetzt einfach mal 5 bis 50 Mitarbeiter, die wird einmal im Jahr besucht. Da gibt es mehrfache Newsletter mit irgendwelchen brandaktuellen Themen oder auch Beispiel Kontrollen der Aufsichtsbehörden oder was muss ich bei der Website beachten, bei meiner Kanzlei-Website. Aber fest steht auch immer ein Besuch vor Ort pro Jahr. Und da brauchen wir in der Regel immer einen festen Ansprechpartner, der uns da in Interviewform zur Verfügung steht. Und das ist in der Regel immer so ein bisschen auch der verlängerte Arm der Kanzleileitung. Bei den meisten Kanzleien ist es dann so geregelt, man führt das Gespräch und die Ergebnisse, die werden sowieso dokumentiert in einem sogenannten Datenschutzbericht oder Maßnahmenprotokoll, wie auch immer man das nennen mag. Und die werden dann von diesen jeweiligen Ansprechpartnern mit der Kanzleileitung besprochen. Und die entscheidet letztendlich immer noch, was setzen wir jetzt von den Maßnahmen, die da ein toller externer Datenschutzbeauftragter uns empfohlen hat, was setzen wir davon um? Wenn jetzt eine Kanzlei sagt, wir machen keine E-Mail-Verschlüsselung, ja, dann ist es so. Dann kann der Datenschutzbeauftragte die zwar empfehlen, aber letztendlich die Verantwortung, obliegt dann, was nun gemacht und umgesetzt wird, obliegt immer der Kanzleileitung. Ja, das heißt, die oberste Verantwortung bleibt da. Tatsächlich ist es aber so, dass der Datenschutzbeauftragte tunlich auch bedacht ist, zu dokumentieren, was habe ich überhaupt meinem Kunden empfohlen, damit er mal irgendwann nicht im Zweifelsfall sogar regresspflichtig gemacht wird.
Okay, für mich hört sich mal sehr positiv an. Was ich ja mitnehme oder verstanden habe, ist, ich muss das als Chef ja gar nicht selber machen. Ich kann das auch einem Mitarbeiter erstmal übergeben, die Kommunikation mit dem Datenschutzbeauftragten. Und klar, Entscheidungen muss ich nachher treffen, das ist ja immer so als Chef, aber das ist ja sehr, ich sag mal, zeitschonend.
Also das ist tatsächlich so. Und also bei unseren Kundengesprächen zum Datenschutz ist es tatsächlich so, da sitzt mir mal eine Kanzleileitung gegenüber, dann sitzt mal ein Mitarbeiter, auch schon mal beide. Im Zweifel sitzen alle Partner da, wenn ich es mit einer größeren Kanzlei zu tun habe, wo ich aber dann auch sage, wenn wir jetzt schon mehrere Jahre zusammenarbeiten und dann stelle ich, was weiß ich, im dritten und vierten Jahr fest, ja, da sitzen schon wieder alle drei oder vier Partner mir gegenüber, dann sage ich auch schon von selbst, eigentlich reicht mir da inzwischen dann auch ein Kopf, ein Gesprächspartner, weil ihr habt alle Besseres zu tun, als damit mit vier Leuten aus der Kanzleileitung ein Datenschutzgespräch zu führen. Ne? Das ist wichtig, aber es reicht dann tatsächlich einer.
Jetzt hast du ja gerade schon Mails angesprochen. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wo können denn überhaupt große Probleme auftreten? Oder was ist so der typische Fall, der in Steuerkanzleien auftritt, wo es dann zu einer Datenschutzverletzung kommen kann?
Also das ist tatsächlich eine super Frage. Da reicht aber unsere Zeit nicht in diesem Podcast.
Also das sind denn deine Top-Punkte?
Ja, tatsächlich ist es so, wir können mittlerweile, wie gesagt, ich mache das ja schon inzwischen etliche Jahre, wir können wirklich ein Buch schreiben über das, was schon so alles passiert ist in den Kanzleien. Da passieren dann teilweise Dinge, von denen denkt man, das glaube ich gar nicht, dass sowas überhaupt passieren kann. Ne, wie beispielsweise, dass das Passwort von einer Kollegin bekannt ist und ein Kollege, dem gekündigt wurde, der hat sich an seinem letzten Arbeitstag nochmal vor den Rechner der Kollegin gesetzt, sich mit deren Passwort angemeldet und dann Daten in Kanzleirechnungswesen gefaked und all solche Sachen. Ne? Also das ist die Spielwiese ist extrem groß. Zwangsvollstreckungsbescheid, der in einer Kanzlei am Tresen rumliegt und da kommt ein anderer Mandant rein und der kennt den auch noch. Der guckt erstmal, erster Zufall, der guckt da, was liegt denn da, neugierig wie die Menschen sind, guckt dann noch drauf, was liegt denn da? Oh, da liegt ja ein Zwangsvollstreckungsbescheid, interessant, guckt noch auf den Namen und gibt dann noch sein Wissen preis und völlig belustigt, oh, ist mein Nachbar. Also das sind alles so Sachen, so die einfach passieren. Interessanterweise auch gerade in einer Kanzlei passiert, die eigentlich top aufgestellt ist. Wenn ich da hinkomme, da liegt nie irgendwas auf dem Tresen. Aber just in dem Moment ist es halt genauso passiert. Ne? Aber die häufigste Sache, die eigentlich so in Kanzleien passiert, heute Morgen noch eingegangen bei mir, schrieb mich eine Kanzlei genauso an. Herr Dross, müssen wir folgende Datenpanne melden an die Aufsichtsbehörde, ja oder nein? Unterlagenfehlversand. Ich glaube, das ist jeder Kanzlei schon passiert,
nein, gefühlt. Nein, bei uns ist noch nie vorgekommen.
Nein, nein, sowas passiert bei uns natürlich nicht. Also Unterlagen fehlversendet oder anderen Unterlagen beigefügt oder eine E-Mail an den falschen Empfänger oder. Das sind so die häufigsten Dinge, die wir so hören.
Ja, jetzt sage ich mal in der Praxis, ja, es ist vielleicht meldepflichtig oder nicht. In der Praxis passiert aber meistens gar nicht so viel, weil ich nehme nochmal den Fall, ich habe eine E-Mail falsch verschickt oder eine BWA. So ärgerlich das ist, der Empfänger, der kann damit im Zweifel nichts anfangen, vernichtet die und es ist nichts Schlimmes passiert. Der braucht sich auch wahrscheinlich nie irgendwo melden. Das heißt, ich vermute mal, viele der Fälle, die werden ja nie in der Praxis aufgegriffen, aber es steht halt um das theoretische Risiko. Ich habe es wirklich mal zu einem geschickt, der es dann veröffentlicht oder der einen Nutzen daraus hat.
Ja, das ist so. Und sicherlich ist die Grauzone von der Anzahl der Fälle, die wir gar nicht mitbekommen an Datenpannen, extrem groß. Wir bekommen bestimmt immer nur Zweifelsfälle mit oder Fälle vorgetragen von Kunden, die absolut sicher gehen wollen. Muss man das nur melden oder auch nicht melden? Oder besonders prägnante Fälle einfach. Ne? Das sind dann so die Fälle, die wir dann mitbekommen, ja.
Wir hatten es auch schon mal von einem, also da sind wir Kunde von einem Dienstleister und dann ging die ganze Maschinerie los, wie viele Mails wir da bekommen haben, dass er einen Datenschutzpanne hat. Es war schon verrückt. Das war auch für unseren Dienstleister sehr schwer, weil er sagt, er konnte wochenlang nicht richtig arbeiten, weil er eigentlich nur beschäftigt war, seine Kunden zu vertrösten und zu sagen, nee, deine Daten waren nicht betroffen, das war ein Einzelfall, wir müssen es trotzdem melden. Also das ist ein riesen Organisationsaufwand.
Ja. Also wann gerät man überhaupt mal mit der Aufsichtsbehörde in Kontakt? Das sind eigentlich entweder, wenn man in eine sogenannte Stichprobe fällt, muss man sich so ein bisschen vorstellen wie im Straßenverkehr, wenn man mit seinem Auto unterwegs ist. Ja, da gibt es eben Leute, die sind noch nie in eine Straße, eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten. Und dann gibt es welche, die geraten 5-mal im Jahr in eine solche Kontrolle. Und solche sporadischen Kontrollen, die machen eben auch die Aufsichtsbehörden. Und das ist der eine Fall, dass man mal mit denen in Kontakt gerät. Oder man gerät, wie es immer so schön heißt, an den Falschen. Das sind so, früher hätte man gesagt, die Klagewütigen. Heute wenden die sich nicht so schnell an den Rechtsanwalt, sondern weil eben seit 2018, seit der DSGVO, der Datenschutz auch irgendwo ins Bewusstsein gehoben ist, wenden sich die Leute entweder direkt an die Aufsichtsbehörde oder sie drohen erstmal mit der. Ne? Und da kann es theoretisch jeden erwischen. Also letztens noch den Fall gehabt, darf ich vielleicht mal kurz erzählen, eine Anekdote aus einer anderen Kanzlei. Top aufgestellt, kümmern sich wahnsinnig viel um Datenschutz, IT-Sicherheit und alle diese Themen, sensibilisieren laufend ihre Mitarbeiter. Und trotzdem ist da Folgendes passiert. Diese Kanzlei hat eine andere Kanzlei aufgekauft. Ach, das war nicht, das ist jetzt schon ein Weilchen her, das war zu Corona. Genau, so war's. Und dann wurden die Mandanten angeschrieben. Eine völlig allgemeine, unsensible Corona-Information. Auch dieser Mandantenstamm der hinzugekauften Kanzlei. Dummerweise war da aber ein Mandant dabei, der schon lange nicht mehr Mandant in dieser hinzugekauften Kanzlei war. Der wurde auch mit angeschrieben über DATEV Marketing und Vertrieb, ging dann ein Serienschreiben raus. Und der fühlte sich völlig gegängelt, weil er meinte, er sei von einer ihm unbekannten Kanzlei angeschrieben worden. Ja, und der war kurz davor, sich an die Aufsichtsbehörde zu melden, hat ein riesiges Fass aufgemacht. Ich habe dann noch persönlich mit dem telefoniert, merkte aber gleich, der ist überhaupt nicht zugänglich, der wollte überhaupt nicht zuhören. Ich habe dann versucht, ihn auch zu beschwichtigen nach dem Motto, ja, Fehler sind da alles Menschen, die können überall passieren. Nee, der wirkte erstmal gar nicht zugänglich, der wollte einfach nur auf Krawall aus. Und das sind dann so Fälle, wo ich immer sage, naja, es ist extrem wichtig, dass auch die Prozesse in der Kanzlei geregelt sind. Auch sowas wie Mandatsannahme, Mandatsabgang, dass sowas geregelt ist, dass da mit Checklisten gearbeitet wird. Warum ist das überhaupt passiert? Dieser Mandant, der stand in dem neu hinzugekauften Mandantenstamm immer noch auf aktiv, nicht auf inaktiv. Natürlich ist man vor dem E-Mail-Versand dieser Information die Mandantenliste durchgegangen, aber man kannte die Namen noch nicht so genau, waren ja alles neue Mandanten da noch, ne? Man musste Holter die Polter schnell eine Info rausschicken. Ja, dann ist es passiert. Shit happens. Und das sind dann auch so die Fälle, wo ich immer sage, naja, es kann eben auch mal passieren, einer Kanzlei, die bestens aufgestellt ist, die sich kümmert, tut und macht, wenn Faktor Zufall, Schicksal zuschlagen soll, man gerät an den Falschen, Stichwort Klagewütiger, ja, dann wird man vielleicht mal auch dann bei der Aufsichtsbehörde angezeigt, ne?
Ja, Wahnsinn. Also ich vermute mal, das war dann aber irgendwie das i-Pünktchen auf irgendwas, was vorher schon geschwelt hat, sonst passiert das ja nicht. Aber in der Tat, gerade bei Kanzlei-Nachfolgen merken wir das auch. Man kriegt ja Mandantenlisten, man kennt die Leute nicht, im Zweifel kennen die Mitarbeiter die auch nicht und dann stehst du da, ja, schreibst du jetzt an oder nicht, ne? Du hast es ja sogar noch gut gemeint, um das Schreiben zu schicken. Das war jetzt gar nichts Schlimmes. Und man sieht aber, dann ist es dann doch schon falsch gewesen an der Stelle.
Absolut, absolut. Und deswegen sage ich immer, wenn man an den Falschen gerät, ja, die klagen dann direkt. Ne, das ist wie der Nachbar, der sich aufregt, weil gerade mal ein Zweig bei ihm über das Grundstück wächst, ne, oder in sein Grundstück hineinwächst. Das sind dann genau die Leute, die klagen dann und die regen sich direkt über Lappalien einfach auf. Ne?
Jetzt ist es ja so, jetzt wissen wir Steuerberater das natürlich alle, auf was wir da so achten müssen. Vermutlich auch nicht, aber wir sind ja ein bisschen sensibilisiert für das Thema. Aber meine Mitarbeiter im Zweifel ja auch nicht, gerade wenn jetzt irgendwas aus der Ausbildung kommen, hatten die mit dem Thema noch nie viel zu tun. Was kann ich denn jetzt machen, um meine Mitarbeiter für das Thema zu sensibilisieren?
Eigentlich hast du es gerade schon angesprochen. Sensibilisierung ist das A und O. Die IT-Sicherheit, die hängt von einem ganz, ganz hohem Maße von den Menschen auch ab, von den Mitarbeitern. Und je besser und tonusgemäß auch die Mitarbeiter sensibilisiert werden, desto höher auch letztendlich das Sicherheitsniveau. Und das ist auch ein bisschen was, wo ich so ein bisschen auch immer mit Freude drauf gucke, je länger wir mit einer Kanzlei zu tun haben, die wir im Bereich Datenschutz betreuen, dann kommen wir natürlich auch immer auf die Datensicherheit, auf die Kanzleisicherheit zu sprechen. Ne? Desto weniger Datenpannen haben die, weil offenbar diese Kanzleien dann ganz anders sensibilisiert sind. Und das spiegelt sich dann eben auch in den Mitarbeitern, wo wir natürlich auch immer wieder hinterfragen, macht ihr eine Mitarbeiterschulung, wie häufig macht ihr das? Und da kommen dann natürlich, höre ich dann auch immer Wischiwaschi-Aussagen, ja, pflegen wir in unsere allgemeinen Joe-Fixe und Team-Meetings mit ein oder solche Sachen, ne? Aber ich glaube, man tut gut daran, wenigstens einmal im Jahr sowas zu machen, eine Datenschutzunterweisung. Ich mag immer die Begrifflichkeit nicht so, Mitarbeiterschulung oder Datenschutzunterweisung. Es sollte vielmehr ein Gespräch sein über den Datenschutz und parallel vielleicht dann auch noch begleitet durch die monatlichen Team-Meetings, wo man sich vielleicht immer irgendein aktuelles Thema rauspickt und dann mal kurz anspricht. Und da gibt es wirklich genügend, was man da so ansprechen kann, wo man die Mitarbeiter sensibilisieren kann. Es gibt auch im Übrigen auf der Website der Verbraucherzentrale, da gibt es auch Beispiele, auch mit Screenshot dargelegt, wie heute beispielsweise versucht wird, Betrügermaschen werden da dargestellt, wie versucht wird, reinzukommen in die Netzwerke der Unternehmen. Und das ist auch spannend, das kann man auch mal zeigen, wie unfassbar gut die Sachen einfach schon geworden sind. Und wenn man den Mitarbeitern das einfach vorhält, man, ich war jetzt kürzlich in der Kanzlei letzte Woche und da zeigte mir die Kanzleileitung auch eine Fake-Mail. Die hätte selbst ich noch nicht mal. Und manchmal denke ich schon, ich selber bin da schon ein bisschen wahrscheinlich vom Beruf wegen übersensibilisiert, aber die hätte ich selbst ich noch nicht mal. Also die kam von einem Mandanten, Thomas Mustermann nennen wir ihn, mit Vor- und Zunahme in Klarschrift, also keine Hieroglyphen, wo man schon erahnen kann, ob das alles so richtig ist. Nee, gar nichts. Das Einzige, und auch im Text hat es sich richtig gut gelesen. So, das Einzige, was war, die E-Mail-Adresse, die enthielt irgendetwas Kryptisches. Und aber ganz ehrlich, ich achte nicht bei jeder E-Mail auf die E-Mail-Adresse. Das muss einem dann schon per Zufall auffallen, ne? Und ja, und solche Beispiele kann man immer nur zeigen, wie die auch versuchen, ne? Und inzwischen würde ich sogar noch weitergehen, nicht nur solche Phishing-Mails, solche Fake-Mails auch den Mitarbeitern zeigen, sondern denen auch klar machen, dass theoretisch auch deine Stimme nachgeahmt werden kann. Auch die Fälle über KI, auch die Fälle häufen sich, ne? Das heißt, man ist vielleicht inzwischen sogar gut beraten, mit den Mitarbeitern ein internes Telefonpasswort mal zu vereinbaren, wo man sagt, wenn ihr irgendwas habt, wo ich euch ich als Kanzleichef mit meiner Stimme irgendwie komisch vorkomme, in dem, was ich sage, nicht wie ich sage. Und auch die Stimme kommt euch nicht komisch vor. Aber das, was ich sage, da greifen wir vielleicht alle auf ein gemeinsames Passwort zu. Die Sachen, die mögen jetzt, solche Sachen mögen jetzt noch fern erscheinen, aber die sind de facto einfach da. Und die Betrügermaschen, die werden immer ausgereifter. Und je mehr KI jetzt natürlich auch dann zum Einsatz kommt, desto gefährlicher.
Ja. Das ist wohl wahr. Also früher, sag ich mal, die schreiben mir immer direkt erkannt. Da wusste man direkt, okay, das ist eine Fake-Mail. Heute sieht man das nicht. Wir haben auch hier vom Amtsgericht ein Schreiben bekommen. Neugründung Gesellschaft, das machen wir halt relativ oft. Dann habe ich dann mal ein paar zusammen drauf geguckt, 5 Minuten, und das sah echt aus. Wir wussten, es konnte nicht echt sein. Wir haben es da auch nur in der Bankverbindung erkannt, weil die war halt nicht aus Deutschland. Okay, da kann man es erkennen. Aber ansonsten war das 1:1 Original schreiben, und als Unternehmer, der das nicht jeden Tag macht, also keine Chance. Ne?
Du weißt das wahrscheinlich, dass ich da das Geld weg ist. Ja. Ja, und dann gibt es natürlich noch viele, viele, also Sensibilisierungsmaßnahmen, so nenne ich es jetzt mal, einfach zeigen, die Dinge ansprechen, die den praktischen Einsatz, den Praxisalltag zeigen, dem Mitarbeiter. Also nicht nur einfach was vorbeten, sondern wirklich praxisnah zeigen. Wie versende ich eine E-Mail, damit ich gar nicht an den falschen Empfänger versende? Beispiel, dass ich nicht in Outlook gehe und dort sage, neu, und dann hole ich mir mein DMS-Dokument, ziehe es rein in die geöffnete Mail, sondern umgekehrt. Ich komme aus dem DATEV-Arbeitsplatz heraus und sage da mit rechter Maustaste senden an. Denn dann greift er nur auf eure Stammdaten zu in der Kanzlei. Insofern auch auf die richtige E-Mail-Adresse. Und dann kann es mir gar nicht passieren, dass ich eigentlich an den Mandanten Dross schreiben wollte, aber aus Versehen schreibe ich dann an den Droste. Ne, durch das automatische Vervollständigen. Also so Kleinigkeiten. Und das kann man nur immer wieder sagen. Man kann nur immer wieder auf Fake-Mails, auf Phishing-Mails hinweisen. Und die Fälle, die häufen sich tatsächlich bei uns. Ne? Also die Bedrohungslage, die ist unfassbar höher als je zuvor.
Okay, das heißt jetzt für mich als gewissenhafter Steuerberater, und meine Mitarbeiter sind ja auch gewissenhaft, wir probieren das ja immer alle richtig zu machen. Jetzt ist es uns trotzdem mal durchgegangen. Was droht uns da denn jetzt für eine Strafe?
Also das ist natürlich hoch individuell. Die Bußgelder, die sind tatsächlich angehoben worden mit der DSGVO. Es gibt auch einen Bußgeldkatalog. Was tatsächlich hinter meinen Erwartungen etwas zurückgeblieben ist, ist die Quantität der bußgeldgewährten Fälle, Fälle. Das heißt, es werden bei weitem nicht so viel Bußgelder ausgegeben, wie ich mir hätte vorgestellt, damals in 2018. Ne? Und das geht tatsächlich von ein paar hundert Euro los bis in millionenschweren Bußgelder, je nach Verstoß, je nach Häufigkeit, je nach das Unternehmen reagiert auf unsere Mahnungen oder eben nicht reagiert, dann ist das Bußgeld natürlich dann auch schon entsprechend höher, das Verhangene. Also das geht wirklich von bis. Okay, wird auch tatsächlich auch von Gebrauch gemacht. Nur ich möchte trotzdem nicht überstrapazieren, nicht in einer Zahl, die wir uns alle vielleicht hätten vorgestellt in 2018. Da wurde ja auch sehr viel Angst verbreitet. Oh, Bußgelder, alles böse, die Aufsichtsbehörde. Nein, die sagen genau so, das ist vielleicht auch noch eine wichtige Info. Das sind ja nicht nur die Bösen. Die sagen, also ein Unternehmen oder auch eine Kanzlei, die nie eine Datenpanne hatte, die sind in deren Augen eher unglaubwürdig, weil die sagen sich, es sind doch überall Menschen am Werk, und wo Menschen sind, da passieren auch Fehler. Und dann kommt es natürlich auch zur Datenpanne. Also sie gehen auch völlig geschmeidig mit dem Thema eben um. Ne? Es sind jetzt nicht so die Bösen, die Dunklen, die keiner kennt. Ne? Und also so muss man, denke ich, auch damit umgehen. Ja, immer mit Gefühl und Wellenschlag. Das betrifft auch den Datenschutz. Du hattest vorhin sowas Wichtiges gesagt. Man muss einfach schauen, und ich hoffe, bei unseren Kanzleien kommt es auch so rüber, die wir im Datenschutz betreuen, auch schon mal so ein bisschen so, wie soll ich sagen, die Kirche im Dorf lassen. Wenn ich alles mit einer hohen Messlatte von den Kanzleien realisiert haben möchte, zu 100%, käme die Kanzlei kaum ans Arbeiten. Dann wäre Datenschutz wirklich hinderlich. Also manchmal muss man gewisse Dinge auch einfach eingehen. Ja, wo man sagt, wir können nur schnell, zügig und zeitsparend arbeiten, wenn wir dieses und jenes vielleicht auch mal nicht machen. Na, man muss sich immer selber überlegen, welches Risiko kann denn entstehen überhaupt, wenn ich es vielleicht mal nicht mache, was vielleicht ansatzweise irgendwo auch gefordert ist.
Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt beruhigt, dass man sagt, wenn man selbst gewissenhaft ist, man probiert immer alles richtig zu machen. Und wenn dann mal der Fehler passiert, muss man also nicht damit rechnen, dass da direkt drakonische Strafen kommen, sondern das wird man schon auch mit ein bisschen Fingerspitzengefühl gehandhabt und dass man da auch dann auch rückschlafen kann.
Ja, also das auf jeden Fall. Was wir immer gucken, ist auf jeden Fall immer, dass dann eine Kanzlei erstmal nach außen hin gut aufgestellt ist. Das heißt, dass die Website stimmig ist, dass die DSGVO-Anforderungen sich auf der Website widerspiegeln. Denn da gibt es auch Abmahnanwälte und selbst die Aufsichtsbehörde hatte bei einer unserer Kanzleien tatsächlich sich auch mal die Datenschutzerklärung der Homepage angeguckt, ne, wo ich selber so ein bisschen gezuckt habe, weil Abmahnanwälte war mir klar, dass die da gucken und auch teilweise Tools einsetzen, ob eure Website DSGVO-konform gestaltet ist. Aber mir war bis dato noch nicht klar, dass die Aufsichtsbehörde auch derartige Stichproben fährt, ne? Und das fand ich eben dann sehr, sehr spannend. Und deswegen ist es erstmal immer wichtig, alles, was nach außen auffällig ist. Das ist neben der Website, die fällt mir mal als erstes ein, sind natürlich auch der Facebook-Auftritt, Instagram, was weiß ich, dieser Welt. Und auch da muss man natürlich perfekt nach außen aufgestellt sein, sonst macht man sich einfach angreifbar, ne?
Also hört sich ein bisschen an wie eine Steuerberatung. Ich sag mal, derjenige, der bei dem Weg zur Arbeit mit dem Kilometer in der Angabe schummelt, den kriegt man dran beim Finanzamt. Ich sag mal, den großen Steuerhinterzieher, den findet man nicht. Das hört sich beim Datenschutz ähnlich an.
Ja, mag sein, dass da was dran ist, ja.
Also mir hat das Gespräch heute viel gebracht. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ich habe viel mitgenommen und ja, ich schlafe auf jeden Fall ein bisschen beruhigter. Ich sage, kümmern uns ja um Datenschutz und wenn da mal was passiert, dann muss ich nicht direkt in Panik verfallen.
Genau, super, sehr schön. Perfekt, Daniel.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.